In dieser Episode darf ich Fabian Künzli recht herzlich bei uns als Gast begrüßen. Ich rede mit ihm über sein Unternehmen Shift Business Design, was ihn dazu bewogen hat, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und wenn ihr wollt wissen, wie das es Fabian schafft, als selbstständiger und frischbackener Papi sogar einen ganzen Papi-Tag zu haben, dann bleibt dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Business Senf Podcast. Mein heutiger Gast ist der Fabian Künzli. Hallo Fabian, schön bist du da.
Hallo Dani, danke für die Einladung.
Ja, bitte, gern geschehen. Ich würde gerne gerade kurz mit dir einsteigen. Erzähl doch du mal, wer du bist, was du machst. Einfach so ganz kurz zwei, drei Sätze, damit unsere ZuhörerInnen wissen, wer da mein heutiger Gast ist.
Ja, wer bin ich? Ich bin Fabian Künzli, ursprünglich von Britnau bei Zofingen. Das ist eine kleine Stadt zwischen Bern, Zürich, Luzern und Basel im Mittelland. Und habe ganz ursprünglich eine Informatiklehre absolviert und von dort irgendwie einen Weg eingeschlagen, durchgemacht, der mich jetzt in die Selbstständigkeit geführt hat. In die Rolle von einem Berater, Innovationscoach. Ich denke, auf das Thema kommen wir dann noch ein bisschen mehr.
Auf jeden Fall.
Und privat wohne ich mittlerweile in Zürich mit meiner Freundin und habe jetzt eine Tochter seit rund 3 Monaten.
Ja, genau, das habe ich gerade vorher dann im Vorgespräch kurz erfahren. Genau. Nochmal herzliche Gratulation dazu.
Danke.
Schon viel schlaflose Nächte, oder geht es einigermassen?
Es geht definitiv einigermassen bei uns. Holzanlängen. Wir haben wirklich recht Glück, würde ich sagen, was das anbelangt. Und es hält sich wirklich im Rahmen.
Ja, ja, das ist schön. Ja, für die, die die anderen Episoden nicht gehört haben, die wissen ja auch, dass ich Papi geworden bin im November. Mittlerweile ist Dameli auch schon jährig geworden. Also die Zeit vergeht extrem. Und ich kann also auch sagen, sie ist ein Anfängerbaby sozusagen. Also sie macht uns das Leben extrem einfach. Wir können die mittlerweile wirklich am Abend kommt sie noch einen Job über. Dann tun wir Zähne putzen mit, kommt dann auch noch alles auf dich zu, oder? Wenn dann zähnlich kommen
wir
an, und dann kommt sie den Shoppen über, gehen Zähne putzen, dann gehen wir rauf ins Zimmer, dann sage ich gute Nacht, Amelie, legen sie ins Bett rein und gehen raus und dann schläft sie. Also wirklich, und dann schläft sie wirklich lang, also wir müssen eigentlich aufstehen in der Nacht. Aber es hat auch Phasen gegeben, wenn es gerade zu Zahnen und solche Sachen geht, dann ist es je nachdem manchmal ein bisschen schwierig.
Ja, ich nehme an, das ändert sich bei uns auch noch ein bisschen.
Ja, ja, davon
das stört mich, ja.
Genau. Ja, super. Ja, du hast vorhin dann ganz kurz angesprochen gehabt. Du bist in die Selbstständigkeit reingekommen. Das ist auch das heutige Thema, der Schritt in die Selbstständigkeit. Und ich gerne ein bisschen von dir natürlich möchte wissen, wie hast du den Schritt gewagt. Aber ich habe zuerst einen Schritt zurückgegangen. Nein, ein kleines Wortspiel. Und zwar, du hast ja Shift, das Unternehmen Shift gegründet. Erzähl doch mal, was oder wer ist Shift?
Ja, grundsätzlich, ist Shift eine Marke, wo ich von Anfang an, wo ich in die Selbstständigkeit bin, schon ins Leben gerufen habe, weil ich per se nicht habe das Freelancer-Modell anstreben, sondern von Anfang an eigentlich eine Marke aufbauen, die nachher für gewisse Werte stehen, für gewisse Produkte stehen. Das heisst, ich habe wie von Anfang an so die, wie soll ich sagen, das Unternehmertum so ein bisschen wie gegeben sozusagen, dass mehr kann entstehen als einfach nur ein Anführungszeichen der Freelancer Fabian Künzli, den man kann auf Stundenbasis buchen. Und Shift, also ganz genau heisst Shift Business Design GmbH, also ich habe von Anfang an meine Dienstleistung oder meine Marke ums Thema Business Design aufgebaut, und unter dem Begriff versteht man eigentlich, dass man Produkte, Dienstleistungen, ganze Geschäfte, in dem Sinn halt mit Designmethoden gestalten. Designmethoden im Sinn von, man geht von der Problemstellung aus, also wir finden zuerst überhaupt raus, was ist das Problem, was ist das Bedürfnis von User, Zielgruppe etc. Und erst dann geht man an Gestaltung von einem Produkt, von einer Lösung oder von einem Geschäftsmodell haben. Mhm. Und das ist etwas, was sich jetzt immer wieder durchgezogen hat, in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, dass wir eigentlich immer die kreativen Methodiken, das Designer-Mindset, das Design-Thinking-Mindset, angewendet haben, um für den Kunden einen Mehrwert zu schaffen. Ob es jetzt ein digitales Produkt, mhm, eine Dienstleistung ist oder ein Geschäftsmodell.
Mhm. Also ist das, oder wie ist das vielleicht früher gewesen, oder wie hat man das klassisch dann gemacht gehabt, wenn man das Produkt entwickelt hat?
Ja, ich glaube, ganz klassisch ist das irgendwie so gegangen, dass irgendeine Firma überzeugt war, wir verstehen ganz genau, was die Leute draussen brauchen. Ja. Wir haben etwas gebaut, das ist die beste Software, ich rede jetzt in dem Fall mal von Software. Und nachher ist man auf Kunden los und hat gesagt, wir finden, das müsst ihr brauchen, es kostet so viel Geld, wenn wir anfangen. Und hat irgendwie der Kunde, wie soll ich sagen, überzogen davon, vielleicht fast sogar überredet davon. Und nicht so viel ist investiert worden, eben, ich habe es angetönt, in überhaupt herauszufinden, was ist denn überhaupt das Problem, wo wir wollen, mit so einer Software zum Beispiel lösen. Und heute ist es natürlich in vielen Unternehmen, auch bei euch, nehme ich an, ganz anders um. Also wir bauen nicht einfach irgendetwas, wo man davon überzeugt ist, am Bürotisch, sondern man geht raus, schaut, das ist das Problem, und tut nachher entsprechend das bauen, wo das Problem ist.
Ja, auf jeden Fall. Es sind ja auch so Ansätze, oder? Gerade wenn wir Webseiten entwickeln, dann haben wir auch so den User-Centered Design-Ansatz, oder das Denken vom Benutzer aus und nicht das Firmendenken, das ja oftmals eben vorhanden ist. Oder? Viele Unternehmen, so nehme ich es auch wahr, sind so in ihrem Kreis irgendwo durchgefangen oder in ihrem Firmendenken innen und die können gar nicht ausbrechen. Oder? Mhm. Und das ist natürlich immer gut, wenn du Externe hast, wo du kannst reinnehmen. Wir bringen ein ganz anderes Mindset rein. Oder? Wir stellen ganz andere Fragen und eben, gerade wenn wir sagen, hey, habt ihr euch schon mal überlegt, wieso tönt ihr immer die Abteilungen auf der Webseite so präsentieren, wie ihr das intern geordnet habt? Interessiert das irgendjemand? Also, wir gehen manchmal schon ein bisschen krass rein, oder? Und es ist manchmal auch so rechte Diskussionen, weil jede Abteilung hat ja dann sich irgendwie gleich können präsentieren das sind manchmal schon so ein bisschen Challenges, die du hast, aber es ist auch extrem interessant und spannend, oder? Wenn du so Ansätze reinbringst. Und viele Unternehmen kennen so die eben Design-Thinking-Geschichten und so, die kennen das gar nicht, oder? Und das ist
genau, cool,
wenn du mit so einer Methodik reinkommst.
Genau.
Ja, was hast du denn so für Projekte, für Kunden, wie viele Leute eben sind, du bist noch allein, oder hast du mittlerweile ein Netzwerk, erzähl dir mal, wie sieht das so ein bisschen aus?
Also mein Fokus ist grundsätzlich, dass ich mit Kunden oder mit Teams zusammenarbeite, wo ich das Gefühl habe, kann man etwas bewegen. Konkret heisst das mit Startups und Innovationsteams. Das sind die zwei Arten von Kunden, die ich anstrebe. Ich strebe nicht Ort an Kunden an, wo ich einen grossen Teil von der Zeit damit verbringe, Slides zu gestalten, die in traditionellen Sitzungen zu verkaufen etc., sondern ich strebe eigentlich Zusammenarbeitsformen an, wo man Workshop ähnlich, zusammen an Lösungen arbeitet und dann auch durch eine Art Experimentieren herausfindet, was ist überhaupt die richtige Lösung. Und das ist ein Umfeld, das ich eben bei Startups, Innovationsteams finde. Und nachher, was das heisst bezüglich Kunden, eben das sind Firmen teilweise mit 4 Mitarbeiter, mit 10 Mitarbeitern, wirklich kleinere Firmen, oder da gibt's Kunden von mir, wo New Business Teams sind, aus ganz grossen Firmen. Also, Detailhändler, die versuchen, neue Geschäftsmodelle zu finden, und wegen dem sozusagen neue, kleine, schlagkräftige Truppen aufstellt, und die gehe ich auch unterstützen,
unter anderem. Ja, das sehen wir ja immer mehr, so ein bisschen die Startups innerhalb von den Unternehmen, wo so ein bisschen explizit auch für solche Sachen dann abgestellt werden, oder? Aber je nachdem fehlt halt auch dort ein Know-how vermutlich, oder?
Genau,
wo du dann kannst reinbringen, oder? Und sie begleiten.
Genau, also Journey. Teilweise ist das Know-how, teilweise ist es auch schlichtweg eine Ressourcenfrage. Ja. Es gibt noch nicht so viele Leute auf dem Markt, die nach dem, sag jetzt mal, so ein bisschen moderneren Mindset denken, wie man Produkte, Dienstleistungen, Geschäfte entwickelt. Und entsprechend sind die auch gefragt und entsprechend komme ich auch zur Arbeit, oder?
Mhm. Genau. Du hast jetzt gerade gesagt, Team, Zusammenarbeit, Workshops, vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen wieder mehr physisch, oder wie hast du so ein bisschen die Zeit erlebt, jetzt ja mit Corona, und wie ist da so ein bisschen die Zusammenarbeit gewesen mit den Unternehmen?
Ja, also wir haben in diesen Projekten, die ich dort hatte, haben wir relativ schnell halt auf Remote-Zusammenarbeit gewechselt. Und das hat grundsätzlich gut funktioniert, aber wir haben dann einfach auch schlichtweg, wie soll ich sagen, das Format leicht geändert. Also sprich, dass man zum Beispiel nicht mehr einfach Tagesworkshop an Tagesworkshop reiht, sondern vielleicht einfach auch kleinere Häppchen macht. Also solche Anpassungen haben wir müssen vornehmen. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich das Switch jetzt mit meinen Kunden relativ, wie soll ich sagen, gut überstanden. Es hat gut funktioniert. Es ist auch teilweise, gerade bei Kunden, wo ich schon so ein bisschen, wo sich die Zusammenarbeit schon so ein bisschen etabliert gehabt hat, ist es noch einmal einfacher gewesen. Also, wie soll ich sagen, bin mir die Zusammenarbeit schon ein bisschen gewöhnt gewesen auf nicht physische Zusammenarbeit und habe meine Kunden können unterstützen in diesem Bereich, und ich habe das rein was Zusammenarbeit anbelangt nicht so schlimm gefunden, ehrlich gesagt. Das andere ist natürlich so die soziale Komponente. Mhm. Also ich glaube, rein den Inhalt vom Workshop haben wir erreicht, auch digital, remote, jeweils, aber halt die Momente, wo in einem Workshop physisch in einem Raum erzeugt werden könnte, die haben schon gefällt.
Ja, ja.
Am Anfang ist es auch noch nicht gross aufgefallen, mit der Zeit hat man gemerkt, das ist ein anderes Zusammenarbeiten.
Ja. Mhm. Ja, das ist schon so. Ich glaube, gerade wenn es so am Anfang neue Zusammenarbeit gibt, ja, irgendwo durch, sagen wir auch immer, ist es gut, wenn man sich physisch irgendwo kann treffen. Es ist halt, immer etwas anderes, oder, dass man einfach vor dem Laptop hockt und irgendwie gar nicht links und rechts sieht, oder, wer hockt da rum, oder wenn du mal willst, kreativ sein, etwas zeichnen und so. Klar, heutzutage hast du viele Tools, die dich auch gut unterstützen. Es gibt das Miro-Board, wo du sicher auch schon gehört hast, oder vielleicht auch, genau, ein Tool ist, wo du cool findest, oder? Und, aber es ist schon so, dass das Zwischenmenschliche, der Spirit, der fehlt, glaube ich, irgendwie, wenn man es nur digital macht.
Und absolut.
Ich glaube, da braucht es am Anfang so 2-3 Sessions, wo man kann einfach gemeinsam in einem Raum drin sein kann. Und nachher kann man aber vieles auch in digital umwandeln.
Das habe ich auch so erlebt,
Genau. Okay. Ja, das ist super spannend. Wie sieht die Zukunft aus von Shift? Wohin geht deine Reise? Ich habe das gesehen mit meiner Recherche. Du gehst viel immer eben auch auf, du musst eine Vision haben als Unternehmen, du musst eben eine klare Strategie haben, du musst wissen, wohin geht es in den nächsten 2 bis 5 Jahren. Vielleicht mittlerweile hast du natürlich auch, ich sage jetzt mal, Quarterly-Ziels auch, wo du wirklich sagst, hey, du kannst nicht mehr so 10-Jahres-Strategie kannst du eh nicht mehr machen. Oder? Das ist ja alles viel schnelllebiger heutzutage. Du musst alles viel kürzer machen. Wo geht deine Reise hin mit Shift?
Ja, ich glaube, wenn ich selber einen Schritt zurück mache und realisiere, dass ich eigentlich erst seit rund 2,5 Jahren so unterwegs bin, dann werde ich mir bewusst, dass ich schlichtweg auch einfach am Lernen bin. Also, es ist überhaupt nicht so, dass ich extrem etabliert bin und alle Geheimnisse und Tipps und Tricks von der Selbstständigkeit schon kenne. So ist es überhaupt nicht. Also, ich mache regelmässig Fehler. Ich bin regelmässig am herausfinden, was funktioniert und was nicht. Und ich glaube, eins von den grossen Learnings, die ich jetzt gemacht habe in den ersten 2,5 Jahren, ist effektiv, dass es nie fertig ist. Obwohl man vielleicht super Arbeit geleistet hat, das Bestmöglichste versucht hat, jetzt mit Kunden zusammen, im Aufbau von einer Firma, wir sind jetzt an dem Punkt, wo man ist, und es geht weiter. Und es gibt noch mehr zu tun, man kann noch mehr machen. Das merke ich richtig. Also, das ist so wie auch fast ein bisschen in mich übergegangen. Es fühlt sich auch natürlich an. Es ist für mich völlig okay, dass ich investiert habe in den letzten Jahren und natürlich trotzdem noch nichts erreicht ist in dem Sinne. Es gibt auch das Sprichwort «It's still day one». So im Sinne von, weißt du, was ich erst gestartet, es gibt noch so viel zu erreichen. Ja. Und das ist so ein bisschen das Mindset, wo ich mittlerweile so ein bisschen übernommen habe, wo ich mich auch wohlfühle drinnen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was ich in den vergangenen ein, zwei Jahren gemacht habe, ist verschiedene Segmente so ein bisschen ausprobiert. Mhm. Also, dass ich auf Startups und Innovationsteams fokussiere und mit ihnen gerne zusammenarbeite, das ist weiterhin wahr, das hinter dem stehe ich anfällig. Und trotzdem suche ich natürlich so ein bisschen nach Bereichen, wo ich weiss, denen kann ich extrem gut helfen, mhm. Die brauchen mehr Unterstützung oder meine Unterstützung ist wertvoller als in anderen Bereichen. Und versuche auch, so einen Bereich zu identifizieren, wo ich nachher sogar eine Art Dienstleistungsprodukt kann etablieren. Und dieser Bereich sind KMU, mittelständische Unternehmen, Unternehmen, die vielleicht nicht so eine natürliche Nähe haben zu agiler Arbeitsweise, zu Digitalisierung, zu was bedeutet es für ein Geschäftsmodell, wenn man eine digitalisierte globale Welt hat. Von mir aus gesehen ist das ein Segment, solche KMU, wo heutzutage nicht genug gut bedient sind mit, sagen wir mal, einer Art moderner, effektiver Beratung, sondern oftmals noch ein traditionell beratet werden, vielleicht eine Art ihre Hausagentur haben, die vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäss arbeiten allenfalls. Und das ist ein Segment, eben die KMU, die ich finde, versuche ich jetzt in den nächsten Monat sozusagen ein Dienstleistungsangebot zu etablieren. Immer noch mit meinem Rucksack, den ich vorher erwähnt habe, mit dem Business Design Mindset, mit der Design Thinking Methodik, aber mit Fokus auf mittelständische Unternehmen, wo ich überzeugt bin, dass die Bedarf haben, ihre Kunden, also Bedürfnisse von ihren Kunden zu verstehen, dass die Bedarf haben, mal über eine Unternehmensstrategie von den nächsten 3, 4, 5 Jahren nachzudenken. Dass die Bedarf haben, herauszufinden, in welchem Bereich bezüglich Digitalisierung müssen wir jetzt wirklich investieren? Mhm. Muss ich jetzt wirklich eine App haben? Muss ich jetzt wirklich eine neue Webseite haben für ganz viel Geld? Oder reicht es vielleicht einfach, wenn ich mal, weiss nicht, meine Mitarbeiterkommunikation in einen WhatsApp-Chat verlagern und damit schlichtweg viel mehr effizient gewinnen, mhm. sozusagen. Mhm. Das ist so die Thematik, wo ich recht viel Zeit drin investiere. Ja. Sozusagen ein Dienstleistungsprodukt mit meinem Mindset für KMU-Unternehmen etablieren. Ja. Und das ist in dem Sinne ein Teil, wo Shift alleine geht.
Ja, ist cool, spannend. Also, wir merken da jetzt gerade, was, Kollaboration auch anbelangt. Also, ich denke, wenn wir das Positive aus dieser Pandemie rausziehen wollen, ist natürlich ein brutaler Digitalisierungsboost gewesen, oder? All die Videomeetings, oder? Und das ist eigentlich heute schon normal, oder? Oder auch, wenn ich ein Kundenmeeting habe, dann fragst du ja, wenn wir physisch, wenn wir digital, komm, mach es mal digital, auch als erstes Kennenlernen-Meeting, oder? Wir haben sogar schon Pitches nur digital gehabt während dem Lockdown, wo wir auch wirklich erfolgreich reingeholt haben. Und das ist schon noch komisch, wenn dann die Leute, weißt du, nicht mal physisch siehst, sondern nur auf digitalem Weg kennenlernst. Und ich glaube, das Gute ist wirklich, das ist ein brutaler Boost gewesen. Und ich glaube auch, die ganze Kollaboration, wie wir heute zusammenarbeiten, und mit all diesen Tools, wie wir auch mit unseren Kunden zusammenarbeiten, wir haben viele Kunden, die wir auch bei Slack gerade reinholen. Für die nicht wissen, was Slack ist, die können ein paar Episoden zurückgehen. Dort haben wir das auch schon mal ausführlich diskutiert. Also es gibt so viele coole Tools, wo du einfach das Ganze viel einfacher kannst machen, vor allem teambasiert. Ich finde Slack darum so cool, weil ich bin ja viele auch im Projektmanagement tätig und ich will nicht immer als Projektleiter der Durchlauferhitzer sein, dass der Kunde will etwas wissen, ich nehme es auf und gebe es weiter, sondern der kann doch das gerade ins Team hineinpushen. Weil erstens sind wir viel schneller so, die Informationen sind gerade am richtigen Ort, oder? Jeder weiss gerade. Und ich muss nicht immer, oder es ist nicht immer abhängig von mir, weil ich habe ja auch nicht immer gerade vielleicht Zeit oder kann nicht gerade reagieren und so ist einfach die Message schon mal platziert, oder? Oder auch wenn wir bei den Weiterentwicklungsprodukten arbeiten, mit Jira zum Beispiel, wo wir wirklich ein komplettes Backlog haben, wo wir mit unseren Kunden zusammen können sauber arbeiten können. Und du hast volle Transparenz, oder? Und gang das mal in, wenn du irgendwie klassisch per E-Mail da die Aufträge hin und her, das kannst du fast nicht vorstellen. Ja. Aber es gibt noch viele, die so arbeiten.
Ja.
Wo so nach denen, also von mir aus gesehen, könnte man E-Mail wirklich langsam abschaffen. Ich habe das Gefühl, also ich will es eigentlich nicht mehr brauchen, aber es ist halt immer noch, ja, ein Tool, wo viele halt nutzen. Darum ist E-Mail-Marketing eben immer noch eines der effizientesten Methoden im Online-Marketing. Das ist wahnsinnig. Das vergessen aber viele. Das
ich glaube, es haltet sich ein bisschen fest, das E-Mail, ja. Das ist so, ja.
Ja, das ist wie der Fax. Es gibt immer noch Unternehmen, die noch faxen, oder? Wo Bestellungen noch via Fax hin und her schicken und dann ausdrucken und eintöckeln. Und, also, es ist wirklich das ist krass. Ja. Aber das wird sicher, immer wird es noch lang geben, das ist ja so.
Ja.
Wenn wir das beschleunigen können, ich wäre jetzt da dabei, um das können irgendwie abschaffen, sage ich mal. Ja, cool. Ja, ich werd so ein bisschen, jetzt haben wir viel über Shift, auch schon über das Thema Selbstständigkeit geredet, aber ich werd vielleicht mal noch ein bisschen zurückgehen, zum herauszufinden, wie ist es überhaupt so weit gekommen? Wie hast du dich entschieden, gesagt, du willst jetzt selbstständig werden? Vielleicht kannst du auch den Zuhörerinnen etwas über deinen Background erzählen, wie du angefangen hast. Du musst jetzt nicht gerade jede Station sagen, aber einfach so ein bisschen, wie ist dein Werdegang? Mhm. Wir kennen uns ja von der Snowflake her, Snowflake-Zeiten, als Zürich in der Webagentur, Typo 3 Agentur tätig gewesen sind. Dort haben wir uns eigentlich kennengelernt und coole paar Jahre miteinander verbracht. Das war eine coole Zeit gewesen.
Absolut,
und, seitdem haben wir ja immer wieder irgendwie ein bisschen Kontakt gehabt. Und, das ist auch immer wieder wertvoll, oder?
Ja.
Ja. Ja, wo hat deine Reise angefangen?
Ja, ich has zu Beginn ein bisschen erwähnt. Ich habe gestartet mit 16 mit einer klassischen Informatikerlehre. Das ist etwas, was mich interessiert hat. Eine Lehre war auch naheliegend für mich. Habe noch BM dazu gemacht. Das war spannend, extrem guten Lehrbetrieb gehabt. Das hat Spass gemacht. Und trotzdem habe ich so ein bisschen gemerkt, eigentlich, wette ich ein bisschen mehr in die Richtung, wo der End-User ins Spiel kommt. Also was ich gemerkt habe, ich hatte dort mit Server-Themen, Netzwerk-Themen zu tun gehabt. Und dort, der End-User ist natürlich recht weit weg, wenn du ein neues Netzwerk konfigurierst, in dem Sinn für ein Unternehmen. Und da bin ich relativ schnell nach der Lehre, habe ich versucht, Richtung Webdesign, Webentwicklung zu gehen. Und dann hat so ein bisschen meine Digitalagentur-Zeit angefangen. Ich bin dann irgendwo zwischen 21 und 6, 27 bin ich bei zwei, drei Digitalagenturen gewesen. Und habe dort rein von der Rolle her ein bisschen durchgemacht von mehr so Support-Themen später. Frontend-Entwicklung, dann selber Webseiten und mobile Applikationen designt und dann von dort noch mehr Richtung Konzeptionsrolle gegangen, im Sinn von Workshop anleiten, Projekte anleiten.
Also bist du so ein bisschen vom Programmieren ursprünglich, dann vom Frontend ein bisschen mehr ins Design, also in so ein bisschen UX-Bereich reingegangen?
Genau, ich bin dann effektiv in einer Rolle, wo ich im User Experience Design gearbeitet habe und entsprechend ist nachher auch die Thematik User Research etc. immer wichtiger geworden. Und das ist nachher auch eine Rolle, die ich hatte nach der Agenturzeit. Und zwar bin ich nachher zu Appway gegangen. Das ist ein Unternehmen von Zürich, ein Schweizer Unternehmen, das aber weltweit tätig ist und eine Plattform herstellt für Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen. Und da bin ich im User Experience Team gewesen. Habe dann später noch den Schritt gemacht in Richtung Produktmanagement. Und du siehst, dass irgendwo bin ich von einer Informatiklehre über über User Experience Design, konzeptionelle Themen nachher beim Produktmanagement gelandet. Mhm. Und das ist nachher die Rolle gewesen, wo ich mich extrem wohlgefühlt habe, weil der Produktmanager einer ist, wo schlussendlich ein bisschen die Vision im Griff haben muss, wissen, wodurch das ein Produkt oder eine Dienstleistung geht. Und den Weg dorthin eigentlich bestreiten mit oftmals ganz interdisziplinären Teams. Mhm. Du hast Softwareentwickler, Designer, da geht's aber weiter, du hast nachher plötzlich noch Legal dabei, Produktmarketing dabei. Es ist eine extrem spannende Rolle, die ich gerne gemacht habe, oder auch in dem Sinne immer noch heute eine Art machen, wenn ich verschiedene Disziplinen muss, wie so ein bisschen koordinieren und zusammen an einer Vision oder am Verwirklichen von einer Vision arbeiten.
Ja. Wie bist du zu diesen Skills gekommen? Ich meine, das kannst du ja nicht einfach sagen, jetzt wollte ich vom Frontender jetzt mal ein bisschen UX machen, ein bisschen da machen, oder hat sich das einfach auch ein bisschen ergeben, jobmäßig?
Ich glaube, es war ein Mix gewesen. Also das eine ist sicher, dass ich immer Leute hatte, irgendwo durch, wo mir das auch wirklich erlaubt haben. Also, es hat jetzt nie jemand in meinem, eine Chefin mir gesagt, du darfst jetzt das dir nicht aneignen, das ist nicht wichtig, das ist nicht relevant, sondern ich habe mich immer in der Rolle, in diesen Jobs können weiterentwickeln. Also da habe ich auch eine Agentur gut in Erinnerung, die mich eben hat eine Art wachsen von einem Softwareentwickler bis zu einem Projektleiter, wo nachher können Webseitenprojekte leiten. Das ist natürlich eine schöne Entwicklung, wo auch nicht selbstverständlich ist, und das hat mir sicher geholfen. Trotzdem, ja, ich habe immer viel, wie soll ich sagen, viel Eigeninteresse gehabt, irgendwie eine intrinsische Motivation gehabt, Neues zu lernen, ja. Eben noch mehr zu diesen Themen gehen, die mich interessiert haben. Und ich habe parallel einfach auch noch studiert. Also ich habe noch einen Bachelor gemacht an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Informatik. Aber dort schon ein bisschen Profilierung Management und User Experience Design noch gehabt. Und dann später habe ich noch einen Master in Digital Management gemacht bei Hyper Island. Und das ist das, was mich wirklich endgültig recht, wie soll ich sagen, mir nochmal den Tritt gegeben hat, zum auch selbstständig werden, zum zeigen, hey, mir kann es noch ganz anders angehen, die Themen. Mhm. Und von dem her, ich konnte wachsen an den Job, ich habe selber auch genug Motivation gehabt und ich habe mich nebendran noch ausgebildet und in dem Sinne so ein bisschen Papierli geholt, eine Art, wo einem sicher auch noch unterstützen, zum Weiterkommen.
Ja. Genau. Okay. Und da hast du irgendwann die Vision gehabt, du musst jetzt ein Unternehmen gründen, oder du hast vermutlich ein Problem erkannt und gemerkt, es gibt keine Lösung, oder wie ist es denn schlussendlich zu Shift gekommen?
Ich glaube, das hat schon lange in mir innen geschlummert, so ein bisschen. Also, vielleicht habe ich es auch erst zu spät allenfalls wahrhaben. Aber ich war schon immer einer gewesen, ich habe mich immer weiterentwickelt. Ich bin nie in einen Job gekommen und habe gefunden, okay, jetzt mache ich einfach den Job und lasse auf Befehl in dem Sinn und führe das einfach aus. Sondern ja, recht schnell habe ich noch etwas versucht zu verbessern, neue Vorschläge bringen, irgendwie. Recht schnell bin ich auch noch so in eine Rolle gekommen, wo ich dann vielleicht so ein Team so ein bisschen, nicht gerade geführt, aber zumindest gesagt habe, komm, wir könnten doch noch das machen, etc. Das heisst, ich bin mit dem Status quo nie so richtig happy gewesen, immer weil ich etwas verbessern, etc. Und das ist sicher ein Charakterzug, den du als Unternehmer oder als Unternehmerin brauchst. Mhm. Das geht so ein bisschen Richtung unternehmerisches Denken hier, dass man ein bisschen über den Tellerrand ausdenkt, ausschaut und nicht nochmal einfach in seiner Rolle denkt. Das ist etwas, was ich schon immer hatte. Es hat sogar einen Chef gegeben, der beim Abschlussgespräch, wo ich dann die Firma verloren habe, hat er gesagt, vielleicht wirst du auch mal selber etwas aufbauen. Also ich glaube, er hat dann auch gecheckt gehabt, dass ich in mir ein bisschen mehr innerschlummert, als einfach nur den Job ausführen. Mhm. Und nachher, was ist das gewesen? Mit irgendwie 28, 29, habe ich gemerkt, ich stehe bei meinem Job ein bisschen an. Ich wollte schneller vorwärts kommen dort, habe extrem viele Ideen gehabt, wie man etwas angehen müsste, wo ein Produkt durchgehen könnte, etc. Und ja, fand ich, bin dort ein bisschen angestanden. Und gleichzeitig eben noch die Ausbildung gemacht bei Hyper Island. Und dort bin ich eh voller Mut gewesen, zum Neues wagen, ausprobieren, etc. Und dann habe ich gekündigt. Einfach so praktisch vom einen Tag auf den anderen habe ich den Schalter im Kopf umgelegt und gewusst, okay, völlig okay, jetzt probiere ich mal selber etwas aus. Mhm. Und dann, sobald du den Schalter umgelegt hast, oder, ist es oft so ein bisschen so, dass das, was war, kann man sich ein bisschen ablecken und sich voll fokussieren aufs Neue und dann fast anfangen zu überlegen, für wer könnte meine Fähigkeiten einsetzen, etc. Ja. Also bei mir ist es eher ein Freisetzen von Kräften gewesen. Okay, jetzt will ich mal meine Kräfte, meine Fähigkeiten mal ganz selbstständig für etwas einsetzen. Und es ist nicht so gewesen, dass ich zum Beispiel eine Produktvision oder irgendetwas schon seit Jahren in mir drin hatte und dann final das angefangen zu verwirklichen oder dass ich sogar parallel etwas hätte aufbauen, so war es bei mir nicht. Es ist so fast ein bisschen aus meinem Impuls raus, okay, ich stehe da ein bisschen an, so einen Moment hat es jetzt schon ein paar Mal gegeben, zwischen 20 und 30, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich brauche etwas Neues. Und dort habe ich gerade noch den Mut gehabt, um selber etwas aufzubauen.
Ja. Hast du vielleicht auch noch nicht gerade schon Verpflichtungen im Sinne von Familie, Eigenheim, was weiß ich? Oder?
Ja, genau. Ja.
Ist auch immer ein finanzieller Aspekt. Oder? Genau. Das heisst, du hast kein fixes Einkommen mehr von heute auf morgen, wenn du könntest, oder? Und dann musst du selber
anzicken,
oder? Und genau. Natürlich schauen, wie kommst denn du zu Aufträgen, oder?
Genau, ja.
Aber
ja.
Du hast gekündigt und dann hast du gesagt, jetzt mach dein eigenes Ding und dann hast du GmbH gegründet, gell?
Genau, GmbH ist ein bisschen später gekommen.
Ja.
Ich bin am Anfang also eine Einzelfirma gestartet,
ja.
Habe erste Aufträge bekommen, und ja, sozusagen erste Baby-Steps gemacht als Unternehmer und dann irgendwie ein paar Monate später habe ich mich einfach dafür entschieden, eine GmbH zu gründen. Ja, genau.
Und die Aufträge, wie bist du reingekommen durch dein Netzwerk? Oder, ich meine, viele haben dann irgendwie das Gefühl, du hast die Idee, du machst es selbstständig, jetzt bist du da, aber schlussendlich wartet ja niemand auf dich, jetzt ganz hart gesagt.
Ja, genau, ja.
Du musst ja selber auch aktiv werden und an die Aufträge reinkommen.
Genau, also das Netzwerk ist extrem wichtig gewesen, also ich effektiv die ersten Aufträge praktisch so bekommen, dass ich per Zufall in alte Bekannte gelaufen bin und dann, ja, was machst du eigentlich? Ja, ich habe jetzt eine Firma gegründet, etc., biete ungefähr 1000 das an und jetzt geheissen, eigentlich brauchen wir noch so jemanden.
Mhm.
Also das ist schlichtweg durch Leute, die ich von der Fachhochschule kennt habe oder vom Masterstudium möglich gewesen.
Mhm.
Netzwerk ist extrem wichtig, bis heute, logisch, also das ist etwas vom Wichtigsten. Aber du sprichst etwas wirklich Essentielles an, und zwar nehmen wir jetzt mal an, oder schauen wir mal zurück, wie das dort abgelaufen ist. Ich war ein Produktmanager gewesen, mit gewissen Skills im Rucksack, oder irgendwie, ich habe gewusst, wie ein Design muss zustande kommen, wie Designer funktionieren, ich habe gewusst, wie Softwareentwicklung funktioniert, ich habe Business-Sprache, in dem Sinne geredet, habe gewusst, wie man User Research etc. macht.
Mhm.
Ich habe die Fähigkeiten gehabt, jetzt gehe ich raus und will die eigentlich einsetzen für Kunden. Und mit der Zeit merkst du dann, dass eigentlich die Fähigkeiten, die ich jetzt aufgezählt habe, in meinem spezifischen Fall, länger niemals zum das Unternehmen zum Fliegen zu bringen, oder? Und das ist schon etwas, was man liest, in den Büchern etc., aber das nachher wirklich zu erfahren, was das heisst, das ist eindrücklich gewesen, immer noch eindrücklich eigentlich, was es heisst, zu verkaufen, was es heisst, Offerten zu schreiben, vielleicht dort auch mal Fehler machen, und entsprechend vielleicht weniger verdienen oder mehr arbeiten. Was es heisst, Cashflow-Management irgendwie im Griff zu haben. Was es heisst, irgendein Angebot als Firma zu entwickeln, das Sinn macht, wo man gut verkaufen kann, wo wirklich ein Bedürfnis löst oder adressiert für einen Kunden. was es heisst, da mit Rückschlägen umzugehen. Und all das, das hast du ja nicht auf dem Beschrieb von einem Produktmanager in dem Sinn. Und das musst du dir alles aneignen. Das weisst du selber auch. Und das ist etwas, was schon noch eindrücklich ist. Auch eben, wie gesagt, heute noch. Wo man nie ausgelehrt hat, wo man immer noch Potenzial hat, um noch mehr zu lernen.
Ja.
Und entsprechend, Netzwerk am Anfang ist wichtig gewesen. Mittlerweile tue ich auch aktiv in dem Sinn, also aktiv verkaufen, in dem Sinn passiv verkaufen über LinkedIn. Also ich bin recht aktiv auf LinkedIn, versuche sichtbar zu sein und durch das komme ich wieder Aufträge über.
Das LinkedIn ist ein sehr spannendes Thema. Wir sind ja auch dran, bei LinkedIn B2B-Marketing können, oder wir bieten das auch an. Also wir haben auch ein Tool dazu, wo du vollautomatisiert kannst, deine Kontakte abgrasen. Du kannst mit dem Sales Navigator von LinkedIn kannst du recht gut deine Zielgruppen eingrenzen. Und auch dort wieder. Du musst dir dann extrem gut Gedanken machen, für wer verkaufen, für wer wollte ich überhaupt meine Dienstleistung anbieten. Und das ist eigentlich eine gute Übung, die wir mit unseren Kunden zusammen machen, weil wir gehen eigentlich so ein bisschen eine Art, wie einen Fragebogen, gehen wir eigentlich rausfragen, wer ist deine Zielgruppe, was machen die, wieso sollen die dein Produkt kaufen, was ist ihr Problem, und all die Fragen, oder, wo eigentlich der Kunde hat, kannst du dir dann nachher dann, quasi die zusammen mit uns ausfüllen und aufgrund von dem können wir nachher eine Leadliste generieren.
Ja.
Und dann können wir die vollautomatisiert gehen. Das heisst, wir tun dann so ein bisschen einen Message-Workflow zusammen generieren. Zuerst probierst du dich zu vernetzen.
Ja.
Und dann kannst du ganz einfach mal anfragen. Was ist etwa die Vernetzungsquote? So, bei 40-50%, ja, genau. Wo dann einfach mal annehmen. Die kennen dich gar nicht. Du gehst einfach her und sagst, hey, willst du mich vernetzen? Wir sagen aber irgendwie so, wenn man kein Netzwerk hat, schadet nur dem, der kein Netzwerk hat, wenn man nicht vernetzt ist und so Sachen. Also, wir probieren dort irgendwie so ein bisschen einen coolen Spruch hineinzubringen und dann nehmen wir es an. Und dann ein paar Tage später gehen wir so mit der ersten Nachricht rein, weißt, fragen mal ein bisschen etwas. Und meistens reagieren sie dort nicht drauf und dann schickst du noch zwei, drei andere Nachrichten und das kannst du alles voll automatisieren. Das ist mega spannend, oder? Und, das sind so Tools, die du heutzutage mega gut kannst einsetzen, oder? Und, wie du auch gesagt hast, Sichtbarkeit, sichtbar werden, oder? Das kannst du alles mit dem Online-Marketing, kannst du das extrem gut, oder? Natürlich auch mit Google-Werbung, oder sechs dann auch.
Genau,
ich habe gesehen, du hast, auf deiner Webseite machst relativ viel auch so ein bisschen blogmäßig etwas, also ein bisschen Content kreieren, du musst Content produzieren.
Genau.
Also es gibt eigentlich so viele Sachen, die du machen musst, aber da muss ich gleich wieder fragen, du bist immer noch allein, du musst ja irgendwo durch, immer noch Business machen, du musst ja für deine Kunden etwas machen, wie viel Zeit bleibt denn für dich am Unternehmen zu arbeiten und nicht immer im Unternehmen zu arbeiten. Ich kann mir das vorstellen. So allein ist da manchmal ein Challenge.
Ja, es ist ein riesen Challenge, definitiv. Vor allem, wenn man auch bei Kundenprojekten involviert ist, das spannend ist, etc., dort nachher Grenzen zu setzen und zu sagen, ich habe jetzt zum Beispiel nur 4 Tage pro Woche und nicht 5 Tage für euch, weil ich muss ja auch selber schauen, dass nach dem Auftrag noch etwas anderes folgt, logischerweise. Also, das am Unternehmen arbeiten, dass ich bin überzeugt, jede Person in so einer, sag jetzt mal, Entscheiderinnenrolle müsste irgendwie fast bis zur Hälfte der Woche eigentlich am Unternehmen arbeiten und versuchen, sag jetzt mal, das, was nachher der Kunde von deinem Unternehmen, sag jetzt mal, profitieren kann, beziehen kann, zu automatisieren, effizienter zu gestalten, etc., aber halt wirklich das Unternehmen, das eigene Unternehmen weiterentwickeln. Wie viel Zeit bleibt? Das ist ganz unterschiedlich. Also teilweise bleibt ein halber Tag pro Woche. Teilweise gibt es natürlich auch Wochen, wo ich eher weniger ausgelastet bin und dann kann ich gut mal irgendwie 3-4 Tage drin investieren.
Ja, ja.
Ich habe mir aber tatsächlich jetzt in diesem Bereich Unterstützung gehabt. Also gerade was Netzwerkaufbau, Inhaltskreation anbelangt, habe ich jetzt eine Person, die mich unterstützt, weil ich einfach gewusst habe oder gemerkt habe, mein Wissen, das ich in meinem Kopf habe, das wollte ich meinen Kunden zur Verfügung stellen und finde ja, ist in dem Sinn relevant für meine Kunden. Aber ich schaffe es nicht, weil ich in dem Bereich nicht Experte bin, um das perfekt in die entsprechenden Formate zu bringen. Also ich bin jetzt nicht der beste Autor in dem Sinne, ich bin jetzt nicht der beste Creator von Bewegtbild. Das bin ich heutzutage noch nicht, das kann ich vielleicht noch werden, aber momentan ist das nicht meine Expertise und trotzdem habe ich Wissen, das echt relevant ist für meine Kunden. Und entsprechend versuche ich das Wissen durch auch Leute, die mich unterstützen, entsprechend aufzubereiten.
Ja, ja, das finde ich spannend. Ich glaube, da muss man wirklich als Unternehmer herausfinden, was kannst du alles selber machen in dem Sinn, und was genau ist vielleicht, oder wenn du ja mehr Zeit für deine Kunden hast, kannst du ja auch mehr Umsatz machen, ergo kannst du ja vielleicht auch etwas mit einem Teil von dem Umsatz vielleicht sogar abgeben, gerade genau, mit so einem externen Partner oder genau, irgendjemand, der dir schlussendlich hilft, oder dass du quasi du hast so viele Ideen und das ist bei mir genau gleich und ich will so viele Sachen machen, aber der Tag hat halt einfach nur 24 Stunden und genau, du musst manchmal Sachen können delegieren. Ich glaube, darum ist es auch wichtig, ein gutes Team zu haben, dass du wirklich kannst sagen, hey, look, das sind meine Gedanken irgendwo durch. Ich sage jetzt mal irgendwie, ich brauche da mit diesen 5 Stichworten brauche ich jetzt einen Blogpost da machen, oder? Ja, und dann muss daraus etwas entstehen, wo dann eigentlich mehr oder weniger eben automatisiert nachher dann auch zum Ergebnis kommt.
Oder? Ich bin da trotz allem, trotz Digitalisierung, Automatisierung immer noch überzeugt, dass ich schlussendlich schon will, nöch bleiben bei den Kunden, logischerweise. Ein Kunde kauft nie bei Shift, der kauft immer bei mir. Bei euch kauft er auch beim Dani, bei Three Stones, und nicht bei Three Stones, weil ich jetzt irgendwie das Logo noch gut finde und ja, ich brauche eine Webseite, sondern der Dani ist die Person, wo der Kunde vertraut. Entsprechend finde ich schon die Beziehung zwischen von Mensch zu Mensch, soll jetzt durch Automatisierung nicht verloren gehen. Entsprechend versuche ich wirklich nahe bei der Inhaltskreation zu bleiben, dort auch nochmal einmal mehr selber Hand anzulegen, als vielleicht jemand anderes würde machen. Und vor allem, was auch den Netzwerkaufbau mit potenziellen oder zu potenziellen Kunden anbelangt, da versuche ich auch einfach wirklich von Mensch zu Mensch das zu machen, wie ich es vielleicht an einem Anlass würde machen und auf die Leute zugehen und sagen, hey, woher kommst du, was machst du? Das ist eigentlich wie nichts anderes, oder? Also, du hast es vorher auch ein bisschen angesprochen, das Kontaktanfragen rausschicken. Viele tun das auf den ersten Blick ein bisschen verabscheuen. Aber wenn du eben an einem Anlass bist und man einander nicht kennt, schätzen es ja die meisten auch, wenn man aufeinander zugeht und einfach mit wildfremden Leuten davon reden und voneinander davon lernen, sich austauschen, allenfalls entsteht mal irgendetwas. Ob es jetzt im Privaten oder im Beruflichen oder was auch immer ist, vielleicht gehen wir dann zusammen Basketball spielen plötzlich. Und von dem her, ich versuche immer noch trotzdem das Menschliche beizubehalten.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch das, was du gesagt hast, oder? Man kauft schlussendlich irgendwo bei einer Person, oder? Und das ist ja, das hat ja viel, die ganzen Entscheidungen, die wir haben. Wir sagen auch immer, wenn wir gehen pitchen, dann ist es so wichtig, wir fragen immer, können die Entscheidungsträger an dem Pitch dabei sein? Weil, das kannst du dir mal vorstellen, wenn die nicht an dem Pitch sind, die nehmen uns ja gar nicht wahr, oder? Genau. Das wirkt ja ganz anders. Die Entscheidungsträger, die kommen meistens dann irgendwie einfach noch die Offerten über, oder das Umsetzungskonzept, oder was auch immer. Und dann, wenn das nicht irgendwie, gerade so denen zusagt, oder wenn sie noch irgendwie 1000 andere haben, dann schauen sie vielleicht noch auf den Preis, sagen sie, ja gut, den teuersten nehmen wir nicht, den günstigsten nehmen wir auch nicht, dann nehmen wir irgendetwas in der Mitte. Aber echt, die Message, die wir hätten wollen, im Pitch überbringen, das haben sie gar nicht mitbekommen, oder? Und darum dementsprechend, werden sie sich vielleicht dann auch anders entscheiden, oder? Und da sagen wir, oder da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir auch mit den richtigen Leuten schlussendlich können diskutieren, oder?
Also ich glaube auch, eben das Vertrauen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer entsteht nicht, weil jetzt irgendeine Offerte besonders guten Preis hat oder super aussieht oder gut formuliert ist, sondern weil man halt eben einander vertraut, weil man zusammen geredet hat, weil man zusammen in einem Raum war in dem Sinn, einander zugelassen hat, Fragen gestellt hat, gute Antworten geliefert worden sind. Vielleicht hat man noch irgendwie ein gemeinsames Hobby entdeckt. Aber eben, wie gesagt, nicht, weil irgendetwas schwarz auf weiß einfach gerade ein bisschen gut aussehen.
Oder man entdeckt angeblich ein gemeinsames Hobby, wie man auf LinkedIn natürlich sieht, was die Person alles schon gemacht hat.
Ja,
es gibt,
genau.
Ich weiß es nicht, Crystal irgendetwas, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast. Bei LinkedIn kannst du, gibt's Tools, wo die Profile analysieren und dann anhand von dieser Analyse finden sie raus, wie die Person tickt und dementsprechend kannst du halt in diesem Verkaufsgespräch viel besser auf die Personen eingehen, oder? Du weißt genau, was das für Menschen sind, oder? Ich mache das zum Beispiel immer, wenn wir gerade eben auch Pitches haben, ich kann mich informieren, mit wem habe ich es überhaupt zu tun, weil wenn ich in einen Pitch hineingehe, wo ich jetzt, den CIO an Bord habe, der will eigentlich nur das Technische hören. Oder? Da muss ich natürlich den Pitch ein bisschen anders gestalten, inhaltlich, als der vom Marketing. Oder? Der vom Marketing interessiert wieder ganz etwas anderes. Und darum ist es wichtig, zu wissen, was für Personen sind dort auch vor Ort, dass du dementsprechend auch kannst richtig kommunizieren.
Ja.
Also das hat auch wieder etwas mit dem Zwischenmenschlichen zu tun. Oder?
Ja.
Wenn du sagst, hey, oder dann sagen die plötzlich, hey, das, was der erzählt, der versteht mich, der kennt meine Probleme, die ich habe, oder? Und
ein
Marketingleiter hat halt ein bisschen andere Pain Points als ein CIO in dem Set.
Ja, absolut.
Und, das ist extrem wichtig und spannend.
Ja.
Aber eben, mir nichtsdestotrotz, also ich bin im Moment noch etwa 30% produktiv.
Ja.
Es sind 16 Leute insgesamt. Ja. Also, je mehr, also sobald du wirst wachsen, du merkst, du musst halt mehr und mehr immer dich um das Unternehmen kümmern, oder? Du bist jetzt noch allein, oder? Du kannst dir vorstellen, du hast deine Struktur, du weißt schon alles, wo ist was abgeleitet, oder? Und sobald du wirklich mal an den Punkt kommst und sagst, hey, ich kann mir jetzt sogar leisten, noch weitere, oder meine ersten Angestellten mal einzuführen, du musst schon von Strukturen schaffen. Oder?
Genau.
Wir sind jetzt auch gerade dran, unsere Prozesse zu visualisieren, also wirklich, wo wir komplett sagen, hey, wie funktioniert unser Support-Prozess mit denen? Das ist eine riesige Prozesskette geworden, auf Englisch. Das ist nicht einfach nur so, kommt, schreibt ein Mail, wir tun es beantworten, Probleme erledigen, Rechnungen und gut ist. Das ist einfach ein riesiger Prozess geworden, oder? Und das ist extrem wichtig, dass das Team das versteht und eigentlich eben genau weiss, wie funktioniert überhaupt so.
Ja, genau.
Das ist, glaub, wichtig, wenn du, als Unternehmer, wenn du anfängst, dass du halt wirklich die Strukturen von Anfang her gerade kannst legen. Vor allem, wenn du die Vision hast, eben nicht nur immer der Fabian sie beschifft, sondern vielleicht hat es dort plötzlich noch ein paar andere, oder? Und das merkt man auch immer wieder, oder? Gerade bei Unternehmen, die extrem schnell skalieren. Du kommst an eine gewisse Grenze, du kannst gar nicht so schnell.
Es geht irgendwie auseinander.
Ja, es geht irgendwie auseinander, oder? Und das ist dann extrem schwierig.
Kultur ist extrem wichtig in diesem Bereich, oder? Dass du dich eigentlich jetzt, sogar unabhängig von irgendwie Prozess oder einzelnen Projekt, dass du eigentlich als Unternehmen eine Art gemeinsame Kultur forschen von Leben, entwickeln. Das ist auch etwas, wo wahrscheinlich bei euch jetzt sehr relevant ist, jetzt mit, was hast du gesagt, 16 Leuten, oder?
Ja. Also wir haben auch, das ist jetzt vor etwa 2 Jahren gewesen, haben wir wirklich auch angefangen, unsere Strategiesitzungen in. Wir haben das auch extrem überlegt, hey, was sind eigentlich unsere Core Values? Wir haben uns wirklich gesagt, hey, wieso, für was steht überhaupt auch Three Stones? Das ist eben, gell, du fährst irgendwo an, schaffst, wachst und kannst dir gar nicht so gross Gedanken machen über diese Themen, aber das ist so essentiell, so wichtig und wir haben jetzt auch wirklich unsere Core Values definiert und mittlerweile jetzt hast du die ja mal definiert, aber jetzt musst du die irgendwie auch ins Team rausbringen und die leben, oder? Und
absolut,
da tun wir immer wieder, wir haben zum Beispiel mal eins so eine WhatsApp-Session gemacht, wo jeder Mitarbeiter hat ein Video von sich selber gemacht und dann einen Fall oder irgendwie ein Beispiel erklärt, wie soll ich sagen, vielleicht etwas, wo ein Entwickler hat ein Problem gehabt und dann ist der andere Entwickler gekommen, hat ihm geholfen und das hat so ein bisschen etwas mit Team Spirit zu tun. Und dort der selber sich aufgenommen und gesagt, look, ich habe den und den Case, den ich gerne präsentieren will, weil der und der Case repräsentiert unser Core Value Team Spirit, jetzt als Beispiel. Und da haben wir so wirklich wöchentlich, ist immer ein anderer Strache, oder? Dass die Core Values
verankert werden, oder?
Ja. Und wir haben bei unseren Daily Huddles, wo wir täglich haben, wo wir das ganze Team schnell zusammenbringen, haben wir am Dienstag und am Donnerstag tun wir immer noch ein Lob am Schluss aussprechen. Das heisst, jeder, der kurz erzählt, was hat er gemacht, was macht er die nächsten 24 Stunden, ist so ein bisschen ähnlich wie das
Scrum Daily,
genau. Ja. Und am Schluss kommt einfach noch ein Lob und sagen, hey, danke vielmals, Fabian, dass du mir heute geholfen hast, mega cool, Core Value Team Spirit. Und das ist einfach so eine kleine Aufmerksamkeit, ein Dankeschön. Und das tut mega gut, dem ganzen Team, wenn du das immer wieder ein bisschen hörst, oder? Weil,
also, auch dort wieder, es sind Menschen, die irgendwie zusammen arbeiten, zusammen funktionieren. Ja. Es sind nicht irgendwie die schnellste Software und das schönste Logo, das entscheidend ist, sondern wie arbeiten Menschen zusammen, wie kommunizieren sie zusammen, verstehen sie einander.
Ja.
Ja.
Das ist ja so. Ja, ist cool, also ich finde es wirklich, jeder, der sich selbstständig macht, hat extrem Respekt auch davor, dass man diesen Schritt auch wagt. Ich finde es super, wie du es gemacht hast, im Sinn von, du kommst und startest jetzt voll, fokussierst dich voll auf dein Business. Ich kenne viele, die das nicht so machen, einfach, weil ich glaube, der Schweizer dort noch mal ein bisschen mehr Sicherheit braucht, wie der andere, also das ist so ein bisschen mein Gefühl. Die probieren parallel etwas aufzubauen. Und meiner Meinung nach funktioniert das nicht. Entweder bist du im Job irgendwo durch fokussiert und machst dort eine gute Arbeit, so wie du auch gesagt hast, weißt du bist zwar angestellt, aber du probierst gleich immer ein bisschen mehr zu machen. Du bist so der A-Player. Oder? Du bist nicht einfach nur der, der Tasks überkommt und gut ist und nicht links und nicht rechts schaut, sondern du bist wirklich einer, du willst das Ding vorwärts treiben. Und so Mitarbeiter, das sind auch Gold wert. Also wenn du solche Mitarbeiter hast, die bringen wirklich auch das Unternehmen vorwärts. Oder? Und jetzt weiss ich gar nicht, was ich will sagen, von das hier
Thema, rauskommen. Weißt du, vielleicht auch Thema Fokus?
Genau, ich finde, du kannst nicht parallel irgendwie probieren, ein Business aufzubauen und dann noch ein bisschen angestellt sein, sondern du musst einen klaren Plan haben. Und dann musst du wirklich die alten Strukturen verlassen, die das Angestelltenverhältnis künden und sagen, und jetzt gehe ich rein. Und, weil das gibt auch einen gewissen Druck, wo du musst sagen, hey, jetzt musst du auch. Ja. Wenn du angestellt bist, dann musst du nicht unbedingt, kommst ja immer noch ein bisschen Geld, weißt, hast ja nicht so den Druck, oder? Und klar ist gut eben, auch im Sinn vom Cashflow, vielleicht tust du dir halt auch noch ein bisschen etwas auf die Seite, das hat, wie am Anfang wird auch nicht gerade fliessen, also, bis du schon mal, die erste Rechnung in dem stellen, braucht es vielleicht dann auch einen Moment, oder? Und dann, hast du noch irgendwo durch 30 Tage Zahlungsfrist, oder was weiß ich, in der Schweiz geht das auch meistens länger, also, du musst schnell mal, ich sage mal, ein halbes Jahr, musst vielleicht je nachdem parat sein und sagen, hey, schau, jetzt hast du halt ein halbes Jahr kein grosses Einkommen. Genau.
Also ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist, jetzt unabhängig, ob man einfach könnte und startet oder ob man parallel etwas aufbaut, man muss irgendwo durch einen sehr fokussierten Plan verfolgen. Ohne das verzettelt man sich. Es gibt so viele Möglichkeiten da, es gibt so viel Inspiration auch. Und gerade wenn man viele Ideen hat, kann das noch schwierig sein. Und darum, egal ob du jetzt irgendwie noch angestellt bist und Selbstständigkeit anstrebst, du musst unbedingt irgendwie dir den Fokus ermöglichen, einen Plan zu verfolgen, vielleicht auch eine Art System aufbauen, wenn schaffe ich an was. Also zum Beispiel, du kannst auf 90% reduzieren, immer am Freitag noch mit der Folge als Unternehmen, oder du setzt dir immer Dienstag und Donnerstag oben, Blocker im Kalender und schaffst am Unternehmen. Solche Sachen sind, glaube ich, essentiell, wenn du parallel startest. Ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich gerade so ein bisschen zum Checkout, habe ich noch drei Fragen, und eine Frage dreht sich jetzt genau so ein bisschen um das herum. Du hast gerade vorhin erwähnt, es gibt viele, ich glaube, recht coole Ideen haben. Und, wo Ideen können wir, glaube ich, genug brauchen. Auch Innovation, oder? So in dem Stil. Was würdest du diesen Leuten mit auf den Weg geben, die eine Idee haben, aber nicht wissen, wie sie jetzt starten sollen? Wo fängt man an? Was macht man mit dieser Idee?
Du redest eigentlich von einer Idee, sogar für ein Unternehmen, oder zumindest für,
Produktidee kann irgendetwas sein. Also, ich hätte auch noch ein paar Produktideen, gut, aber ich kann die jetzt nicht weiter verfolgen. Aber, es gibt so viele Leute, die haben coole Ideen, die bringen wirklich auch einen Mehrwert, aber sie fangen eben nicht an. Das ist einfach ein bisschen schade.
Ich glaube, was ich wirklich solchen Leuten ans Herz legen kann, und da rede ich jetzt halt effektiv so ein bisschen mit dem Business Design Mindset lean vorgehen. Also möglichst schlank irgendwie schauen, wie kann ich die Idee irgendwie zum Fliegen bringen. Schlank bedeutet in dem Fall wenig Geld, das irgendwie notwendig ist, um mal ein bisschen schauen, funktioniert das überhaupt. Schlank kann auch bedeuten, ich muss nicht mega viel investieren, um die Idee mal so ein bisschen zum Fliegen zu bringen. Mhm. Weil zu oft passiert es, dass eben eine Idee im Kopf gut tönt etc. Aber wenn sie dann effektiv in der realen Welt aus irgendwie so passiert, dann funktioniert sie nicht oder funktioniert sie ganz anders, als man gedacht hat, was auch super ist. Aber je schneller und je günstiger, dass man dort hinkommt, desto weniger Risiko gehst du ein, desto weniger Frust steckt dahinter. Darum lean vorgehen. Und das heisst, allenfalls am Anfang mit potenziellen Kunden, Kundinnen reden, die von deiner Idee könnten profitieren und fragen, wäre das etwas? Fändest du das cool? Vielleicht auch mal etwas aufzeichnen und das diesen Leuten zeigen. Mit Expertinnen, Experten reden aus dem Umfeld. Um einfach so ein bisschen die Idee validieren, bevor man Tage, Wochen oder Tausende von Franken investiert, um die Idee zum Fliegen zu bringen.
Und nicht gerade Angst haben, dass jeder gerade die Idee kopiert. Ich glaube, das ist manchmal auch ein
bisschen... Das höre ich immer wieder, ja.
So, nein, ich kann dir nicht sagen, was ich, weißt du, das ist geheim und du musst da zuerst noch das NDA unterschreiben. Das können wir nicht drüber reden, aber...
Das ist eine völlig, von mir aus eine völlig unberechtigte Angst. Mhm. Weil ich extrem, also ich glaube extrem an, wie soll ich sagen, an einen Mensch, der eine Idee hat. Die Idee, die ein Mensch im Kopf hat, ist so einzigartig, weil die ist ja wie das Resultat von den Erfahrungen, die der Mensch gemacht hat. Mhm. Und darum, ich glaube, bis es so, so eine Kopie ist von mir aus gesehen wirklich eine unberechtigte Angst, dass die Energie, die man in die Angst, mit dieser Angst verliert, würde man gescheiter investieren in eben rasch ein bisschen mehr Fleisch an Knochen bringen, was ist wirklich möglich mit dieser Idee, hat sie Potenzial oder nicht. Mhm. Und sich nicht irgendwie aufhalten lassen oder irgendwelche Angst, dass das jemand klappen kann.
Eben so ein bisschen im geheimen Kämmerlein zuerst alles irgendwie probieren zu machen und dann rausgehen und feststellen, das ist doch nicht so, gar nicht gefragt, oder? Ich glaube, das ist wirklich so ein wichtiger Punkt, was ja auch wieder in das Design Thinking hineingeht oder möglichst schnell Feedback hineinholen, oder? Von Außenstehenden und nicht probieren, alles zuerst selber machen.
Ja,
Das ist sicher ein guter Input. Ja. Oder sicher auch, was ich ergänzend kann sagen, ist, wir sind ja noch in einem Jungunternehmer-Club, im Innovatives-Club. Für die, die es nicht kennen, ich kann es dann noch in die Notizen unten reinschreiben, in die Beschreibung reinschreiben, den Link zu dem Club und das ist auch, wir haben dort immer wieder einen coolen Austausch unter Gleichgesinnten, eben junge Unternehmer für solche, die es schon sind oder die es noch werden wollen und das ist genau so eine Plattform, wo dich auch schlussendlich dann unterstützt und du kannst dich wirklich austauschen und das ist mega viel wert, der Austausch und wirklich unter Gleichgesinnten, oder? Weil die haben alle, sind alle so A-Players, oder? Wenn man so will. Die haben alle den gleichen Drive, oder? Und dort kannst du extrem viel profitieren, vor allem auch, wenn es dann eben darum geht, Themen Selbstständigkeit, wie gründest du eine Firma, was braucht es da alles, soll ich GmbH, soll ich AG machen, was ist Vor- und Nachteil, es sind so viele Themen, wo die meisten, oder viele, die Unternehmer oder selbstständig werden, denken, ich habe doch nur meine Idee, ich will doch einfach meine Idee verkaufen, ich will doch nur mein Thema, ich will mich doch nicht um das ganze andere Zeug kümmern, wie du vorhin schon erwähnt hast, oder? Aber das gehört halt einfach auch dazu. Das kannst halt
das gehört dazu.
Komplett auslagern, und ich glaube, du musst dir halt auch das Wissen aneignen. Aber da gibt's auch wirklich mega coole, Programme. Es gibt Accelerator-Programme. Ja. Und ich weiss nicht, ob du auch so in einem Unternehmernetzwerk tätig bist. Vielleicht eher Zürich-orientiert natürlich. Aber,
Ich bin jetzt nicht irgendwie in einem mega offiziellen Netzwerk tätig, aber, ich habe schon mit x Startups zu tun gehabt, durch das, extrem wertvolle Kontakte in diesem Bereich können knüpfen und wo ich mich auch heute noch regelmässig austauschen.
Ja, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll, auf jeden Fall. Gut, zweite Frage. Wie haltest du dich auf dem Laufenden? Was konsumierst du für Medien? Wo suchst du die neuen Infos rein, wo du vielleicht auch, du brauchst ja auch viel, ich sage jetzt mal, Innovation, je nachdem, oder neue Geschichten, die du musst entwickeln. Wie informierst du dich?
Ja, ist unterschiedlich. Also, ich glaube, für mich passiert wirklich schon sehr, sehr viel auf LinkedIn. Vor allem eben, was halt beruflich relevante Sachen angeht. Dort bekomme ich mit, über was mein Zielsegment in dem sind, meine potenziellen Kunden interessiert. Ich lese nicht Blogs in dem Sinn, ich gehe nicht irgendwie auf Blogs nachlesen, sondern ich habe Newsletter abonniert, ein paar. Da könnten wir allenfalls noch ein paar Sachen in die Shownotes tun, die ich jetzt besonders interessant finde. Ich habe jetzt die auch nicht mega präsent, aber da gibt es ganz viele Newsletter, die das Mindset, die Art von Vorgehensweise, Prozess etc. immer wieder etwas Neues dazu rausschicken. Das finde ich recht spannend und inspirierend. Was aber eigentlich mittlerweile fast die grösste Innovationsquelle ist, sind Bücher. Also Bücher, wo ich finde, okay, das ist jetzt eigentlich relevant für mich, für mein Business oder zum irgendetwas spezifisch lernen. Die tue ich, also ganz, wie soll ich sagen, Bücher, die mir mega wichtig sind, kaufe ich physisch, den Rest wirklich digital oder vielleicht sogar über Blinkist, wo man wirklich eigentlich in 15 Minuten so eine Zusammenfassung vom Buch hat.
Ja.
Und vielleicht das Letzte noch Podcasts. Ja. Also ich habe eine Zeit lang mega viele Podcasts gelost, fast zu viel, weil da kommst du wirklich mega viele Ideen über. Ja. Und heutzutage gibt es einige Podcasts, die ich weiterhin gerne habe, ohne dass ich jetzt mich komplett überfordere mit zu viel Infos sozusagen. Ja. Aber vielleicht gleich noch eine kurze Anmerkung. Ja, mittlerweile ein bisschen lernen, dass ich ein bisschen haushälterisch umgehen mit dem Ideen aufsaugen. Und viel mehr noch ein bisschen schauen, okay, wie kann ich die Idee für mich jetzt wirklich einsetzen? Bringt es mir überhaupt etwas? Ist es mir jetzt good to know gewesen? Ja, und da investiere ich habe ich in der Vergangenheit ein bisschen zu wenig investiert. Ja. Viel zu viel konsumiert, anspannend und so. Und viel zu wenig selber nachher produziert daraus.
Ja. Ja.
Und das ist fast so ein bisschen auch ein Mantra, das ich in dieser Selbstständigkeit so ein bisschen für mich gesetzt habe, einfach selber auch Sachen ausprobieren und nicht immer nur schauen, was können wir, was machen andere etc. Ich glaube, das ist etwas, wo extrem wertvoll ist, wenn man selber ausprobiert.
Ja, auf jeden Fall. Das ist sicher ein guter Input. Gut, die letzte Frage. Familie und Business. Wie sieht so deine Work-Life-Balance aus?
Bin ich am herausfinden momentan. Ich habe einen Daddy Day am Montag, wo ich in dem Sinne strikt für Familie reserviere oder beziehungsweise einfach auch für mich und die Family Time wie will, einfach nutzen. Momentan, wo die Tochter noch ganz jung ist, ist es teilweise noch nicht so ganz so möglich, wie ich mir das so ein bisschen vorgestellt habe. Aber später, wenn meine Freundin auch wieder im Job tätig ist oder eigene Projekte wird verfolgen und ich komplett in dem Sinne den ganzen Tag für die Kleine verantwortlich bin, dann ist es natürlich sicher ein mega wertvoller Tag. Und das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich bin wirklich mitten im Herausfinden, weil es noch recht frisch ist mit der Tochter. Ich versuche recht oft einfach auf mein Bauchgefühl zu hören. Es hat schon Wochen gegeben, wo ich recht investiert habe ins Geschäft, auch müssen, wegen Kunden oder sonstigen Sachen, die gelaufen sind. Und dann einfach auch am Freitag gesagt habe, weißt du was, jetzt gehe ich nicht mehr einfach ins Büro stur arbeiten, sondern stehe jetzt mit der Freundin und der Tochter ein bisschen später auf, dann machen wir zusammen etwas und dann gehe ich vielleicht auch am Nachmittag nochmal ins Büro.
Ja.
Also ich nehme mir dann auch so Freiheiten raus, um einfach schlichtweg auch das Energielevel ein bisschen irgendwo im Gleichgewicht zu behalten.
Ja. Du hast vom Büro geredet, schaffst du daheim oder
machst du einen Mix? Nein, Ich tue nicht daheim arbeiten momentan, ja. Weil wir haben eine relativ kleine Wohnung und es geht wie nicht mehr, wenn jetzt mit der Familie.
Ja.
Und ich habe mit der Kollegin ein schönes Büro an einer guten Lage in Zürich, wo für uns zwar jetzt absolut ideal ist. Und da kann ich, das ist mein Rückzugsort. Das ist recht nahe von daheim, da kann ich rasch arbeiten und nachher auch 2-3 Stunden später wieder zurückkommen, theoretisch.
Ja, das ist natürlich auch sehr viel wert, oder? Und dann hast du auch irgendwo durch eben den Fokus, da bist du im Büro, oder? Und dann weisst du, jetzt bin ich am Arbeiten, oder? Und nicht irgendwo eben in der Wohnung, wo irgendwie eine Tochter noch rum ist. Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig dort, oder? Die Balance zu finden, oder? Ja, das ist sicher viel wert. Wenn man dann nicht nur im Homeoffice ist, in dem Sinne.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, super spannend. Ich denke, das wäre so etwas gewesen von dir und deiner Geschichte. Ist mega spannend gewesen, dir zuzulassen, ein bisschen herauszufinden, wo deine Reise, wie deine Reise auch gestartet hat und wo du jetzt bist. Und ich wünsche dir sicher noch weiterhin viel Erfolg im Geschäft, wie auch der Familie natürlich. Es ist eine sehr intensive Zeit, ich habe das auch, oder bin auch mitten drinnen. Und das gibt einem aber auch wieder mega viel zurück, wenn du halt siehst, wie dein Kind aufwachst und wieder auch ihre Meilensteine erreicht. Weißt du, uns ist jetzt gerade am Laufen, jetzt seit 2 Wochen läuft sie jetzt und ist voll, weißt du, jetzt voll am Umlaufen und das ist so schön, oder? Du kommst heim und die Tochter schnackt nicht entgegen, sondern sie läuft dir schon entgegen, oder? Und das sind so schöne Momente, oder? Und das gibt auch mega viel Kraft wieder, oder? Wo du dann auch wieder natürlich ins Geschäft kannst investieren.
Ja, genau. Das merke ich jetzt schon ein bisschen,
Ja, das sind schöne Momente. Und darum ist es auch wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Das ist extrem wertvoll. Ja, schön. Ja, wo erreicht man dich, wenn unsere Zuhörerinnen mit dir Kontakt aufnehmen?
Ich glaube, das Beste ist LinkedIn. Mhm. Also Fabian Künzli. Da bin ich sehr gut erreichbar auf LinkedIn grundsätzlich. Und sonst in dem Sinn über die Webseite createshift.ch, wo ich mein Angebot drauf habe, auch gewisse Inhalte drauf habe. Das sind so die zwei Orte, wo ich am besten erreichbar bin. Und tue mich wirklich auch sehr gerne austauschen mit Leuten, die einfach auch mal eine Idee spiegeln oder einfach ein einfaches Kennenlernen. Das ist ganz in meinem Sinn, wir haben es angetönt. Wir arbeiten mit Menschen zusammen und man weiss nie, wo einen so eine Verbindung einem noch bringt, sozusagen.
Ja. Super. Okay, dann herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke, Dani, für die Möglichkeit.
Ja, bitte gern geschehen. Und für alle die, wo sonst noch irgendwelches Feedback wollen, hinterlassen, dann wie immer an podcast@treestones.ch oder in den Kommentaren. Und danke euch vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.